Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und spürt ihr dieses Kribbeln auch schon? Ich spüre es auf jeden Fall. Der erste Undrafted Bowl von zwei Stück, die wir dieses Jahr haben werden. Vikings gegen Packers steht ganz kurz bevor. Und wir hatten natürlich gehofft, hier euch heute beide präsentieren zu können, sowohl Tom als auch Finn. Aber der gute Tom ist auf einer Hochzeit eingeladen, kann deswegen heute leider nicht da sein. Aber Finn ist da und freut sich bestimmt riesig darauf, Vikings gegen Packers zu previewen, oder Finn?
Selbstverständlich. Ein Sieg zu prognostizieren macht immer Spaß.
Ich lieb's, da geht's schon direkt los. Ja, dieses Jahr haben wir irgendwie ein bisschen Pech mit Undrafted Bowls, ne? Letztes Jahr hatten wir immerhin vier Stück, weil die Broncos auch noch gegen die Vikings und gegen die Packers gewonnen haben. Ne? Möchte ich an der Stelle hier nochmal droppen. Hatten wir immerhin vier. Dieses Jahr haben wir wieder nur die Standard 2. Aber da muss man die auch schätzen, die dann kommen. Ob wir ein Thursday Night Football zu schätzen wusste heute Nacht, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ehrlicherweise. Da wollen wir natürlich kurz drüber reden. Also wir nehmen jetzt auf Freitagmittag. Die Dallas Cowboys gewinnen 20-15 bei den New York Giants. Finn, ich habe drei kleine Talking Points mitgebracht, über die ich mit dir kurz reden möchte. Der erste Talking Point, der heißt original so, die Cowboys gewinnen. Und jetzt, was ich damit meine ist, sind die Cowboys jetzt wieder da? War das schwach? War das mittelmäßig? Wie siehst du diesen Sieg der Cowboys aus deiner Augen?
Ja gut, also Sieg ist erstmal Sieg, ne? Das ist letztlich das, was erstmal am Ende des Tages zählt. Mhm. Gerade dann innerhalb der Division. Sicherlich ist da jetzt bei den Cowboys immer noch nicht alles Gold, was glänzt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Offense hier alles in allem schon wieder besser ausgesehen hat. Gerade Prescott mit einer ganz guten Leistung. Mhm. CeeDee Lamb hat man wieder ein bisschen besser eingebunden bekommen. Natürlich den klaren Nummer 1 Receiver. Aber es war auch wieder der Fall, wie schon gegen die Ravens im Grunde, dass du halt relativ viel oder relativ früh zwei Touchdowns auf dem Board hattest, 14 Punkte auf dem Tower stehen hattest. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit sind dann halt wieder nur zwei Field Goals dazugekommen. Das ist vielleicht wieder so ein Punkt, der ein bisschen Sorgen bereiten könnte, zumindest mal. Insbesondere, weil auch das Rushing Game bei den Cowboys, was ja die letzten Wochen auch nicht funktioniert hat, wieder eher nur durchschnittlich ausgesehen hat. Mit am Ende nur 80 Yards, 3,5 im Schnitt. Deswegen, ja, Sieg ist Sieg, aber gibt wieder ein paar Punkte, wo man sicherlich am Ende drauf guckt und das Verbesserungspotenzial erkennen kann.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich gebe dir erstmal recht, grundsätzlich Sieg ist ein Sieg und ein Auswärtssieg in der NFL ist deutlich schwerer, als man es denkt von außen. Von daher nimmt man das mit und wie du auch schon sagst, Division, alles fein. Für den Anspruch, den Dallas eigentlich haben muss mit dem Kader oder den sie selber haben wegen ihrer Historie, nämlich um den Super Bowl mitzuspielen, ist das aber in meinen Augen viel zu wenig gestern auch schon wieder gewesen. Ich fand, die Giants haben große Probleme auch gehabt. Also klar, die Cowboys haben es auch gut gemacht, CeeDee Lamb einzubinden, aber die Giants haben auch große Probleme gehabt, CeeDee Lamb überhaupt zu stoppen, wenn man es mit den Ravens letzte Woche vergleicht. Und das ist, glaube ich, so der Weg, wie Dallas Spiele gewinnen wird dieses Jahr, wenn Teams nicht in der Lage sind, CeeDee Lamb zu stoppen. Wenn Teams in der Lage sind, CeeDee Lamb zu stoppen, wird das sehr übel. Und ich glaube, spätestens wenn die im Wildcard-Playoff dann wieder auf sowas wie die 49ers, die Packers, vielleicht sogar auf deine Vikings stoßen, je nachdem, wie weit es jetzt noch für deine Vikings geht mit der aktuellen Form. Ich glaube, dann wird das echt schwer, weil das sind alles Teams, denen ich zutraue, in CeeDee Lamb über Phasen aus dem Spiel zu nehmen. Und dann sehe ich nicht, wer da absteppt bei Dallas, wenn ich ehrlich bin. Das hat man, finde ich, auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Also ich fand gerade, die zweite Halbzeit war von beiden Teams Mittelmaß. Und auch bei Dallas war das maximal Mittelmaß in der Liga. Und ich finde, CeeDee Lamb hat heute nach den Unterschied gemacht. Ich glaube, darauf kann man es runterbrechen. Und deswegen würde ich als Cowboys-Fan jetzt nicht frohlocken nach diesem Sieg, sondern würde auch die Probleme sehen und würde ehrlich gesagt weiterhin Kopfschmerzen haben, wenn ich mir dieses Team angucke, ganz ehrlich bin. Zumindest offensiv. Defensiv fand ich es ordentlich, nur 5 Field Goals zugelassen, weil ich glaube, 2 Trips, die die Giants auch hatten in die Red Zone, das hätte auch übler ausgehen können. Aber da haben sich die Giants vielleicht auch einfach selber sabotiert, wenn man ehrlich ist. Hast du noch was dazu? Sonst.
Ich weiß jetzt nicht, wie deine nächsten beiden Punkte aussehen. Vielleicht über Parsons ein Wort noch, der sich ja verletzt hat, am Ende rausgekommen ist und vom Feld gefahren wurde. Wäre natürlich auch gerade dann auch seiner Defense ein herber Verlust. Glücklicherweise hört sich das jetzt aber, die allererste Diagnose, die hörte sich jetzt aber relativ vielversprechend an, dass wohl die Röntgenaufnahmen negativ ausgefallen sind und jetzt ein MRT anfällt. Aber wenn man bedenkt, dass der Kollege mit dem Kart vom Feld gefahren wurde, ist das, glaube ich, erstmal eine Nachricht, die zumindest ein bisschen positiv sich anhört.
Ja, absolut. Als ob du es gewusst hättest, du kennst ja die Talking Points nicht. Perfekte Überleitung, denn mein nächster Punkt ist, wir sehen sehr oft Verletzungen in First Day Night. Wird sogar vom Gefühl her, ich habe keine Zahl, um das zu belegen, aber so die gefühlte Wahrnehmung ist, dass das wirklich oft schwere Verletzungen im First Night Football passieren. Dieses Wochenende hatten wir jetzt, oder diesen Donnerstag hatten wir jetzt zwei. Parsons hast du angesprochen. Man kann Malik Nabers noch so halb ansprechen, weil das, glaube ich, nichts mit dem am Donnerstag spielen zu tun hat, weil eine Concussion kannst du dir jederzeit abholen. Aber in Amerika habe ich so ein bisschen auf Twitter gestern mal wieder die Diskussion hochschwappen sehen oder heute Nacht für uns. Ist First Night Football nicht eigentlich mega unnötig? Wie siehst du das?
Ja gut, also ich glaube, wenn du eine Befragung bei den Spielern machst, dann gibt es keinen, der sagt, geil, Thursday Night. Ich finde es ziemlich cool, nur 4 Tage Pause zu haben zwischen den Spielen. Da wirst du niemanden finden.
Ja, vor, das
Letztendlich
stimmt.
ist das aber, also Thursday Night ist halt ja auch dazu da, dass du halt irgendwie noch ein Primetime-Spiel mehr hast, dass du Einnahmen oder Einnahmen generierst in puncto Fernsehgeldern.
Ja.
Das ist jetzt nichts, was überraschend kommt. Es ist ja auch im Fußball hierzulande eine Thematik, die immer mal wieder diskutiert wird, ob da noch mehr Spiele sein müssen. Und ich glaube, dass die NFL in naher Zukunft, also die werden sicherlich das Thursday Night Game nicht abblasen,
Nee.
wenn die weniger Kohle oder um halt weniger Kohle zu generieren, das wird sicherlich nicht passieren. Und ja, aber ehrlicherweise, dass da jetzt verhältnismäßig mehr Verletzungen auftreten als bei allen anderen Spielen, wüsste ich jetzt gar nicht, ob man das auch so belegen kann, statistisch.
Ich glaube, es wird schwer, ja.
Deswegen, ja, irgendwie hat es ja auch seinen Charme, so als Zuschauer natürlich. Aus Spielersicht kann ich es aber absolut nachvollziehen, wenn man das nicht so cool findet, weil halt die Regenerationszeit zwischen dem Spiel und dem Thursday Night Game eben kurz ausfällt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch viele, die dann sagen, dass es halt dann quasi eine Mini-Bye-Week ist zwischen dem Thursday Night Game und der Woche danach, wenn du halt dann dementsprechend 3, 4 Tage länger Pause hast. Deswegen
Ja.
gibt es da zumindest ja dann noch einen kleinen positiven Aspekt. Deswegen ja, also unnötig weiß ich nicht, ob ich so nennen würde, aber man kann durchaus die Kritikpunkte nachvollziehen.
Ja, ich bin da in allem, was du gesagt hast, bei dir. Ich kann es aus Spielersicht halt voll verstehen, weil man muss, ich glaube, das hast du noch nicht so angesprochen, man muss ja sagen, so eine normale NFL-Woche, wenn du Sonntag gespielt hast und wieder Sonntag spielst, startet ja erst am Mittwoch. Und davor ist es ja Selbstscouting, das heißt, du hast die Zeit, dich körperlich zumindest 2 Tage lang zu erholen. Das hast du logischerweise, wenn du Sonntag spielst, was die Cowboys und die Giants getan haben, und du spielst danach am Donnerstag schon wieder, hast du das halt nicht, gerade an Dallas Stelle, die dann noch dahin reisen müssen. Ich gebe dir recht, wir werden es nicht verlieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen so was, also First Night ist so ein bisschen auf demselben Beliebtheitsgrad wie bei deutschen Fußballfans die Montagsspiele, die wir ja jetzt zum Glück los sind, aber ich glaube, in dem Fall werden wir sie nicht loswerden, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Amazon auch echt viel Geld dafür bezahlt, diese First Night Games zu übertragen. Und die NFL ja auch keine andere Möglichkeit hat als den Donnerstagabend, weil Freitagabend geht nicht und Samstag geht auch nicht, weil das in den USA ja über Staatsverträge geregelt ist, dass am Freitag die Highschool spielen darf, damit die ihre Aufmerksamkeit kriegt. Und am Samstag darf das College nur spielen, damit das College ihre Aufmerksamkeit kriegt. Und die NFL darf nur zu ganz bestimmten Momenten mal am Samstag oder an einem Freitag ein Spiel machen. Deswegen bleiben sie eigentlich nur auf dem Donnerstagabend sitzen. Was man natürlich machen könnte, was ich jetzt als Idee zumindest mal in den Raum stelle, warum macht man nicht permanent 2 Montagnachtspiele oder 2 Sonntagnachtspiele? Und dann könnte man es nämlich so machen, dass man ein Spiel macht mit einem Heimteam von der East Coast und ein Spiel macht mit dem Heimteam aus den westlichen Zeitzonen. Und dann könnte man jeweils um 8 Uhr abends des jeweiligen, oder 8.15 Uhr, 20 nach, Viertel nach 8, der jeweiligen Zeitzone das starten lassen. Da hättest du eine Versetzung trotzdem drin von mehreren Stunden zwischen den beiden Spielen. Das heißt, beide Spiele würden irgendwie ihre Aufmerksamkeit kriegen und du hättest aber als Beispiel einfach Montagnacht und hättest trotzdem zwei Primetime-Spiele, die du theoretisch auch exklusiv verkaufen könntest. Ist halt die Frage, wo ich mir selber jetzt schon ein Bein stelle von der Idee, ob die TV-Sender das mitmachen würden. Allen voran NBC jetzt an der Stelle.
Also, wenn die TV-Sender befragt werden, glaube ich nicht, dass die das mitmachen würden.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir werden das First Night Game nicht los. Fakt ist, wer weiß, ob es wirklich das First Night ist oder ob es nicht einfach auch dieses beschissene Feld in New York ist. Ich glaube, das kann man schon eher sagen, dass es da gefühlt extrem oft zu Verletzungen kommt. Über die letzten Jahre hatten wir wirklich viele schwere, auch Season-Ending-Verletzungen in New York. Das ist vielleicht eher ein Talking Point. Aber ich mache weiter mit meinem dritten Talking Point, Finn. In Anlehnung an einen TikToker, der mir die letzten Tage sehr oft auf meine Timeline gespielt wurde, frage ich dich jetzt einfach mal, wie heftig ist eigentlich Brandon Aubrey?
Ja, also ich weiß nicht, ich hatte neulich ja irgendein Stat gesehen, dass der in seiner Karriere bisher 100% Field Goals geschossen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es über 50 Yards gewesen sind oder über 60 Yards. Auf jeden Fall halt eine geisteskranke Statistik. Der trifft halt einfach jeden, ne? Der hat jetzt ja auch gestern Nacht wieder einen aus 60 Yards reingeknallt.
Ja, absolut. Und vor
Deswegen.
allem, wie er den reingeknallt hat, ne? Also, wenn man sich anguckt, wie Justin Tucker damals seinen 60-Yard-Field-Goal geschossen hat, das Ding ist ja ganz knapp reingegangen. Und ja, von Brandon Aubrey, das sah ja, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber das sah ja lässig aus.
Ja, also der hat ja jetzt auch vor 2 Wochen oder so, Rekord liegt bei 67, glaube ich, von Tucker, ne? Ich
Kann
glaube,
sein,
da hat
ja.
auch Aubrey, der hat auch sogar einen 67-Yard Field Goal reingemacht, was dann aber irgendwie nicht gezählt hat wegen einer Flagge oder irgendwie einem Timer oder sowas. Auf jeden Fall, ja, ist, glaube ich, sicherlich im Moment der beste Kicker der Liga. Da führt kein
Absolut.
Weg dran vorbei. Und wenn bei den Cowboys hier und da ein bisschen Sand im Getriebe ist, dann kann man da Brandon Aubrey auf jeden Fall ausklammern.
Brandon Aubrey ist auch ein absoluter Punkt, gerade in Fantasy, ne? Also ich habe letztens eine Stat gesehen, wie viele Leute der schon bisher outperformt die Saison. Das sind so Leute wie ein Ja'Marr Chase oder so mit drin, wo ich mir so
Da
denke, warum?
kannst du ja mal eine Trade-Anfrage stellen. Du hast doch Chase.
Ja. Hast du Brandon Aubrey oder was?
Nee.
Ah, schön wär's. Ah, gut, nicht schön wär's, weil ich spiele die Woche ja gegen dich in unserer Liga. Ja. Nee, also Fakt ist auch mal, ich würde auch mal die These aufstellen, ohne Brandon Aubrey haben die Cowboys keinen einzigen Sieg bisher in dieser Saison. Weil was der schon für weite Field Goals für die reingehauen hat, das ist heftig. Du musst ja Dallas im Endeffekt in deren eigenen 40 Yard, bis zu den eigenen 40-Yard-Linie stoppen. Alles, was darüber hinausgeht, ist ja gefühlt machbar für Brandon Aubrey. Und Aubrey ist ja auch, ich weiß vom Gefühl, das sieht, wenn der einen 40-Yarder schießt, sieht das aus, wie wenn andere Kicker einen 10-Yarder schießen. Wirklich.
Meinst
Also
du,
das.
es gibt irgendein Szenario, dass ein Kicker irgendwie MVP wird, wenn er 5 Kicks über 70 Yards oder 3 macht pro Saison, was weiß ich? Hat es halt noch nie gegeben.
Boah. Ich glaube, das ist ganz schwer, weil einfach dieser Value der Quarterback-Position so viel stärker ist als Kicker. Und weil es dann Leute gibt, die argumentieren werden, ja, ohne guten Quarterback kommt er nicht mal in die Situation, dieses Field Goal zu schießen. Ich glaube nicht, ehrlicherweise. Aber ich setze mich schon, also ich habe schon seit Jahren das Gefühl, dass wir die Special Teamer komplett underappreciaten, weil sie nicht mal ihren eigenen Season Award haben. Und vielleicht sollte man das mal einführen, dass man mal Special Team of the Year einführt. Und dann wäre Brandon Aubrey aktuell natürlich der Frontrunner auf diesen Award, wenn man mal ganz ehrlich ist. Gut, dann gehen wir mal kurz durch ein paar kleine News. Erste kurze Mini-News: Die Ravens holen Edge Rusher Yannick Ngakoue zurück an ihr Team. Zweite kleine News: Die San Francisco 49ers verlieren Defensive Tackle Juwan Hargrave für den Rest des Jahres mit einem gerissenen Trizeps. Und jetzt, Finn, können wir mal eine kurze Schweigeminute machen für alle Fantasy-Owner, die den First Overall Pick hatten und ihn in Christian McCaffrey investiert haben, in Redraft liegen. Weil Christian McCaffrey war bei einem Spezialisten in Deutschland für seine Probleme in seinem Bein. Und jetzt berichten mehrere Medien aus San Francisco, dass er wohl weitere Monate jetzt verpassen wird, dass dieser Spezialist ihm das diagnostiziert hat, dass er mehrere Monate weiterhin raus sein wird. Und das ist natürlich ein herber Verlust und RIP an alle Leute, die dachten, mit Christian McCaffrey gewinnen sie dieses Jahr ihre Fantasy-Liga, weil das wird wohl nicht mehr passieren, wenn man ganz ehrlich ist. Da könnte man natürlich jetzt die Frage stellen, Finn, sind die 49ers trotzdem in der NFC der Frontrunner auf den Super Bowl? Ohne CMC?
Also, dadurch, dass sie halt jetzt auch schon zwei Spiele verloren haben, würde ich an dem Punkt jetzt Nein sagen.
Ja.
Aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass Jordan Mason die Running Back Position bei den 49ers bisher ganz gut ausgefüllt hat und McCaffrey ja zumindest mal ersetzt hat. Natürlich kannst du McCaffrey nicht komplett ersetzen, weil er hier dir auch gerade im Passspiel noch andere Dimensionen eröffnet.
Aber
es lag jetzt auf jeden Fall nicht daran, dass Jordan Mason gespielt hat, dass die 49ers bisher zwei Spiele verloren haben. Von daher, wenn die 49ers halt ihren Groove wiederfinden, ihren Rhythmus wiederfinden, gerade in der Defense, wobei da jetzt natürlich auch ein herber Verlust mit Javon Hargrave noch auftritt für die Saison.
Genau.
Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die 49ers schlecht sein werden, was alleine halt aufgrund der restlichen Spieler in der Offense nicht der Fall sein wird.
Ja.
Aber ob die 49ers im Moment der Frontrunner in der NFC sind, würde ich glaube ich sagen, nein.
Vielleicht kann man es eher so ausdrücken, die NFC ist einfach extrem offen jetzt, dadurch, dass auch ein Christian McCaffrey jetzt fehlt bei den 49ers. Da gibt es jetzt, glaube ich, so eine Handvoll Teams, die alle mit einem guten Playoff-Run in den Super Bowl kommen könnten, was es sehr spannend macht, finde ich, auf der Playoff-Seite. Aber vielleicht auch sehr nervenaufreibend, wenn man Fan ist auf der Seite. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da kannst du mir nachher mehr zu erzählen. Kurze Mini-News noch am Rande. Derwin James ist für ein Spiel gesperrt worden, nachdem er mehrere Dirty-Hits mit seinem Helm gelandet hat. Da wissen wir ja schon, dass die NFL da seit Jahren irgendwie regelmäßig mal irgendwelche Exempel statuiert an Spielern. Und in dem Fall hat es jetzt Derwin James getroffen. Hat natürlich wieder einen bitteren Beigeschmack, weil das nächste Spiel, wo er jetzt fehlt, sind die Chiefs. Da werden natürlich wieder die, kommen natürlich wieder die Argumente aus dem Schrank von vielen Leuten. Na, die Chiefs werden bevorzugt. Kann man zumindest nicht absolut ablehnen an der Stelle, aber ich glaube, dass die Strafe wenig mit dem Chiefs-Spiel zu tun haben wird. Und hoffe es zumindest. Gut. Kommen wir zur Spieltagspreview. Und kommen wir doch mal direkt zu zum Schmankerl des Wochenendes, wie ich ihn so schön nenne. Die 2-1 Green Bay Packers empfangen die 3-0 Minnesota Vikings. Und da werde ich mich jetzt zurücklehnen und werde dir einfach zuhören, Finn, was du mir so über dieses Spiel Schönes zu erzählen hast.
Ja, also erstmal ist das natürlich wahrscheinlich mit das größte Topspiel an diesem Wochenende. Und da, wo vielleicht auch ligaweit die größte Aufmerksamkeit drauf liegt. Liegt natürlich unter anderem daran, dass Packers Vikings grundsätzlich immer ein gutes Spiel ist, aufgrund der Rivalität und der Division-Angehörigkeit. Dazu kommt natürlich aber auch, dass das bisher jetzt zwei der besten Teams in der laufenden Saison sind. Vikings, wie du gerade schon gesagt hast, 3-0, Packers 2-1. Und die hätten gut und gerne auch eigentlich 3-0 sein können. Haben aber knapp gegen die Eagles in Woche 1 verloren. Und die Frage, die natürlich das Spiel hier prägt, ist, ob Jordan Love eingesetzt wird oder nicht. Das ist am Ende des Tages, glaube ich, auch mit der wahrscheinlich spielentscheidendste Punkt. Deswegen fällt das jetzt gar nicht so leicht, da grundsätzlich irgendwie was zu sagen, weil halt da der wahrscheinlich relevanteste Punkt noch offen ist. Was man vielleicht trotzdem sagen kann, ist, dass die Packers ja jetzt gerade in den letzten beiden Wochen ohne Jordan Love und mit Malik Willis halt relativ viel gelaufen sind und nicht nur viel gelaufen sind, sondern auch gut gelaufen sind mit über 200 Yards im Schnitt. Ich glaube, dass unabhängig davon, ob Love oder Malik Willis spielt, dass man sicherlich diesen Plan weiterverfolgen wird, den Ball laufen zu wollen. Und ich bin mal gespannt, wie die Vikings das hinbekommen, das zu stoppen. Man muss dazu sagen, dass die Vikings in der laufenden Saison die zweitbeste Run-Defense stellen, mit 71,3 Yards im Schnitt, die sie zulassen. Habe ich auch am Montag ja darüber gesprochen, dass die Texans beispielsweise im Spiel nur knapp über 40 Yards gelaufen sind. Davor die 49ers hat man auch verhältnismäßig gut gestoppt, auch wenn da sicherlich da der eine oder andere der eine oder andere Lauf dazu gekommen ist. Deswegen glaube ich, dass die Vikings jetzt durchaus mehr Probleme gegen den Lauf haben als gegen die Texans letzte Woche. Aber ich glaube auch nicht, dass die Packers hier am Ende aus dem Spiel rausgehen mit über 200 Rushing Yards. Ja, der nächste Punkt ist dann natürlich die Flores Defense, nicht nur gegen den Lauf, sondern auch gegen den Pass, was das Design angeht generell. Und hier ist dann eben jetzt die Frage, spielt Jordan Love oder nicht? Ich glaube, dass wenn Malik Willis läuft oder aufläuft, besser gesagt, dass dann Flores sich da natürlich einige Punkte überlegen wird, weil gerade jetzt die letzten Wochen den Quarterbacks immer wieder Luchs gegeben hat und ja, Personal aufgestellt hat, wo Brock Purdy, wo CJ Stroud, wo Daniel Jones alle ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt haben und Probleme gegen hatten. Und ich bin mir fast sicher, dass das bei Malik Willis nicht anders aussehen wird. Der hat ja auch jetzt relativ wenig erst gespielt in seinen 2 Jahren in der Liga. Und deswegen bin ich mir da fast sicher, dass das für die Vikings natürlich ein Punkt ist, der denen dann zugutekommen würde. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Jordan Love letzte Saison im ersten Spiel gegen die Vikings Defense ordentlich gestruggelt hat. Im zweiten Aufeinandertreffen dann Dezember hat Jordan Love die Vikings Defense auch gut auseinandergenommen. Muss man auch sagen an der Stelle. Nichtsdestotrotz hat sich die Defense der Vikings natürlich auch weiterentwickelt, positiv weiterentwickelt. Und ich glaube auch, dass wenn Jordan Love hier aufläuft, dass der Gameplan von Flores da einige Sachen vorsieht, die Jordan Love auch fordern werden. Ja, dementsprechend bin ich zuversichtlich auf Seiten der Vikings Defense. Hängt halt davon ab, ob Jordan Love spielt oder nicht. Wenn Jordan Love nicht spielt, dann bin ich sehr zuversichtlich. Wenn Jordan Love spielt, dann bin ich auch zumindest zu einem gewissen Punkt optimistisch. Und ich glaube, dass die Vikings hier durchaus in der Lage sind, die Packers Offense im Schach zu halten. Auf der anderen Seite sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da habe ich schon ein bisschen mehr Skepsis, muss ich sagen, auch wenn die Vikings Offense jetzt natürlich in den ersten 3 Wochen auch relativ gut ausgesehen hat. Sam Darnold sieht gut aus, das Rushing Game sieht gut aus, Aaron Jones sieht gut aus, Jefferson sieht gut aus. Im Grunde alle sehen gut aus. Und Aaron Jones ist hier natürlich erstmal ein guter Punkt. Der kehrt zurück. Kleines Revenge Game an der Stelle. Hat ja auch schon angekündigt, dass er, wenn er einen Touchdown machen sollte, dass er auf jeden Fall den Lambo Leap raushaut. Würde ich natürlich an der Stelle gerne sehen. Aber die Packers Defense wird wahrscheinlich auch die größte Herausforderung für die Vikings, die sie jetzt bisher in der Saison sehen werden. Die Packers Defense spielt bisher sehr, sehr gut über die ersten Wochen, spielt also vor allem auch viel aggressiver als in den letzten Jahren. Stehen bei +7, was Turnover Differential angeht. Das ist der beste Wert in der Liga. Die Vikings sind auf ihrer oder mit ihrer Defense in dem Punkt Zweiter in der Liga. Nee, stimmt gar nicht. Die Vikings sind +2, nicht Zweiter in der Liga, sind aber Platz 2, was Interceptions angeht, mit 5. Und Platz 1 sind eben die Packers mit 7. Und ganz interessant ist, in der Hinsicht ist, dass die Packers jetzt schon 7 Interceptions haben, nach 3 Spielen, genauso viel wie in der gesamten letzten Saison. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Indiz dafür ist, wie die Packers Defense aufgestellt ist. Gerade mit Xavier McKinney, der schon 3 hat, und Jaire Alexander mit 2, ist man da natürlich in der Secondary herausragend aufgestellt. Und da kann man gleich überleiten, wie die Packers sich in der Secondary aufstellen gegen das Passing Game und gegen die Receiver der Vikings. Jefferson gegen Jaire Alexander ist natürlich wieder ein Matchup, was ja von vielen Leuten ja lang ersehnt ist, will ich es mal nennen. Ich glaube aber, dass Jair Alexander wieder viel auf seiner linken Seite bleiben wird und jetzt nicht unbedingt mit Jefferson mitgeht, auch wenn ich es natürlich mir wünschen würde. Also je mehr 1 gegen 1 zwischen Jefferson und Jair Alexander es zu sehen bekommt, desto geiler fände ich es eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Erstens, weil die Packers sicherlich gut daran tun würden, wieder auch Jefferson zu doppeln. Insbesondere mit McKinney hat man da jetzt, wie angesprochenen Safety, der auch da Turnover-Gefahren bringt. Und was aus Vikings Sicht wiederum ein Faktor sein wird, ist, dass Jordan Addison wahrscheinlich zurückkommt, hat er zumindest angekündigt, jetzt in einem Mediengespräch vor ein, zwei Tagen. Und das ist natürlich ein herber Gewinn für die Vikings Offense, insbesondere wenn dann wieder Jalen Naylor, der jetzt bisher in jedem Spiel auch einen Touchdown gemacht hat, wieder auf seine Position 3 rücken kann im Receiving-Raum. Ja, Fazit. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, was sehr viel Potenzial bringt, auf jeden Fall ein hochqualitatives Spiel zu sein. Durchaus mit Potenzial, dass beide Defenses hier gut aussehen werden, aber auch natürlich mit dem Potenzial, dass ja, viele Überraschungen mit sich bringt, insbesondere ob halt Jordan Love vielleicht wieder die Vikings Defense herausfordern kann, wie es im letzten Jahr der Fall gewesen ist im zweiten Spiel. Auf der anderen Seite würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Sam Darnold hier den nächsten Mittelfinger an alle seine Hater ausgibt und die Packers Defense, die bisher sehr, sehr gut ausgesehen hat, auch mal denen zeigt, wo es lang geht. Bin ich natürlich aber nach wie vor immer noch ein bisschen vorsichtig, weil bei Sam Darnold weiß man nie, auch wenn man sicherlich nach den ersten drei Spielen bilanzieren muss, dass er seinen Job herausragend macht. Auch wenn er in jedem Spiel bisher ein, zwei Fuck-Up-Momente hatte, die glücklicherweise aus Sicht der Vikings bisher noch nicht bestraft wurden. Gegen die Packers sicherlich besteht da das Risiko, dass das in diesem Fall anders aussehen wird. Und gerade aus Vikings Sicht bin ich mal drauf gespannt, wie sich der Skript des Spiels entwickelt. Auch da wurde ja viel darüber geredet, dass die Vikings in jedem Spiel bisher relativ früh mit ihrer Defense einen Stop hinlegen konnten, dass die Vikings immer relativ früh geführt haben und das Spiel dann runterverwalten konnten. Die Vikings Defense mit einer Führung im Rücken natürlich auch anders spielt, als würden sie halt irgendwie mit ein paar Punkten zurücklegen. Und das ist hier sicherlich auch ein Punkt, den es zu beachten gilt, wie sich das Spiel von Beginn an entwickelt und ja, wie sich das dann auf beiden Seiten im Game Planning und im Play Design dann auswirkt. Deswegen hochinteressantes Spiel. Packers sind im Moment 2,5 Punkte Favorit, spielen natürlich auch zu Hause. Ich bin aber optimistisch und vertraue natürlich meinen Leader Leuten und gehe mit einem Auswärtssieg.
Sehr gut, dass du deinen Leader-Leuten vertraust. Ja, ich glaube, es ist auch ein absolutes, wenn man neutral ist oder sich ein Spiel rauspicken möchte und kein eigenes Team hat, ist das, glaube ich, das beste Matchup am Wochenende, um das zu gucken, bin ich mal ganz ehrlich. Zumindest in dem frühen Slot. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Du hast auch wunderbar das am Ende zusammengefasst, was nur mein Punkt war. Da bleiben mir eigentlich nur zwei Sachen. Erstens, mich einmal nochmal amtlich hier im Podcast bei Sam Darnold zu entschuldigen für die letzten 3 Wochen. I wasn't familiar with your game, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass Sam Darnold so gut aussehen kann in dieser Vikings-Offense. Kann mir auch gut vorstellen, dass es das erstmal so weitergehen kann, bin ich auch mal ganz ehrlich. Wenn ich jetzt tippen muss, muss ich ja Stand jetzt davon ausgehen, wer Quarterback auf der anderen Seite ist. Und das ist halt nicht Jordan Love aktuell, das ist halt Malik Willis. Jordan Love wird halt eher so eine Sonntag-Mittag-Entscheidung wahrscheinlich werden unserer Zeit. Deswegen sage ich halt einfach, ich glaube, dass das Brian Flores auch wieder in der Lage sein wird, auch Malik Willis amtlich zu verwirren. Ich glaube, dass es enger wird als die letzten Spiele für die Vikings. Kann auch vorstellen, dass du bis zum Ende zittern musst bei dem Spiel. Aber ich gehe mit den Minnesota Vikings in dem Spiel tatsächlich aktuell. Die bessere Form.
Das ist natürlich ein Punkt. Was ich vielleicht noch sagen kann, ich höre es auf beiden Seiten nichts zur Defensive Line und zum Pass Rush erzählt. Vielleicht da ganz kurz noch ein, zwei Sätze zu. Die Vikings Defense führt die Liga bisher an in Sacks mit 16. Dementsprechend Herausforderung für die Packers Offensive Line, den Druck der Vikings zu stoppen. Auf der anderen Seite natürlich hat man mit Rashan Gary und Preston Smith, insbesondere aber natürlich mit Rashan Gary auch, zwei sehr, sehr gute Edge-Rusher. Aus Vikings Sicht ist das aber wie bisher in jedem Spiel ein Punkt, den ich sicherlich respektieren muss, wo ich jetzt aber keine großen Sorgen habe, weil die Vikings halt eins der besten Tackles-Duo haben. Und ich glaube, dass die gegnerischen Edge-Rusher, die die Vikings sehen wird, in dem Spiel gegen die Vikings weniger problematisch sein werden als in vielen anderen Spielen, um das jetzt mal so zu formulieren.
Muss ich respektieren, macht mir aber keine Sorgen, ist auch nur die nette Version von geht mir am Arsch vorbei, oder? Also, wenn man mal jetzt
Das
da ganz ehrlich. Na, ich will dich nicht auf den Hot Seat packen, brauchst dich nicht äußern, alles gut, das ist nur.
nee, also nee, Rashan Gary ist ein herausragender Spieler, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, dass Rashan Gary in Spielen nicht gegen die Vikings besser aussehen wird als gegen die Vikings.
Sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir mal, was du sagen, Gary, am Wochenende kann. Gehen wir mal weiter.
Das, die Aussage, die Aussage, die ist eigentlich nur dazu da, dass sie, dass sie in ein paar Tagen mir auf die Füße fliegt.
Ja, das ist eigentlich so eine prädestinierte 5 Sacks und absolutes
Ja.
Monsterspiel-Aussage. Aber
Ja.
okay, schauen wir mal. Wir kommen zum zweiten Hackett Bowl, seitdem Nathaniel Hackett bei den Broncos gefeuert wurde. Die Broncos spielen gegen die New York Jets. Letztes Jahr hatten wir das ja schon mal mit Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator. Da lief es nicht gut, da haben wir verloren. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Jets stehen 2 und 1, empfangen uns bei sich zu Hause. Broncos 1 und 2. Erstmal zu den Outs für beiden Seiten. Die Broncos werden weiterhin auf Baron Browning, Mike McGlinchey und Alex Singleton, also den Edge Rusher, Offensive Tackle und Linebacker, verzichten müssen. Die sind alle auf IR. Alex Singleton erst gestern auf die IR gekommen, tatsächlich. Mit einem aber Kreuzbandriss wird das ganze Jahr verpassen. Möchte ich nur mal an der Stelle sagen, krasser Stat, laut den Ärzten hat er sich den Kreuzbandriss wohl Mitte zweites Quarter geholt. Er hat das komplette Spiel noch gespielt, der Typ. Also, das nenne ich mal Eier an der Stelle. Bei den Jets wird Morgan Moses auf Right Tackle fehlen und CJ Mosley ist questionable. Wenn wir erstmal Jets Offense gegen Broncos Defense gucken, ist Aaron Rodgers natürlich das Herzstück dieser Offense. Wie soll es doch anders sein? Er hatte eine gute Woche 3 gegen New England mit 281 Yards, 2 Touchdowns. Und die letzte Woche war es so das erste Mal, wo man so eine richtige Connection zu Garrett Wilson erkennen konnte, mit 5 Catches, 33 Yards, 1 Touchdown. Jetzt das Duell mit Patrick Surtain wird spannend zu beobachten sein, weil Patrick Surtain ja in der Lage war, bis jetzt jeden Receiver, den er gefaced hat, absolut zu minimieren. Deswegen bin ich gespannt, was da jetzt mit gegen Garrett Wilson passiert. Insgesamt hatte die Broncos Pass Defense letzte Woche gegen die Bucks einen guten Tag. Baker hatte nur 163 Yards Passing, ein Touchdown, eine Interception. Und der beste Receiver mit Mike Evans hatte nur 2 Catches für 17 Yards und die Broncos Secondary hat für 2 Turnover gesorgt. Das lag aber auch daran, dass Riley Moss, der zweite Corner, und Brandon Jones, der Safety, wirklich einen starken Tag hatten, was sie beide in den Spielen davor nicht hatten. Von daher wird es interessant zu sehen sein, ob die wieder an diese Leistung anknüpfen können oder ob das eine Eintagsfliege war. Wer auf jeden Fall auch spannend zu beobachten sein wird, ist der Broncos Pass Rush. Der kommt nämlich aus einer absoluten Hot Week mit 7 Sacks gegen die Bucks. Vor allem Tillman, der undrafted Rookie, hat mit 2 Sacks glänzen können. Ist halt die Frage, ob das diesmal wieder so wird gegen eine Jets O-Line, die eigentlich sehr stabil wirkte bis jetzt. Dann muss man noch gucken, Rodgers hat ja auch noch eine verlässliche zweite Anspielstation und das ist jetzt kein Receiver mit Lazard oder Williams, weil die schwanken bisher noch sehr in ihren Leistungen. Das ist Tight End Tyler Conklin. Letzte Woche auch 5 Catches, 93 Yards. Wird jetzt sich gegen die Broncos Linebacker vor allem messen. Und jetzt ohne Alex Singleton könnte das schon sehr übel werden auf der Seite des Match für die Broncos. Mit Cody Barton und Strnad, der jetzt reinrutscht für Singleton. Muss man mal gucken, ob jemand wie ein Quan Alexander oder ein Zach Cunningham, die wir ja beide zum Practice Squad geholt haben, ob da einer aktiviert wird für den Spieltag und ob der dann vielleicht noch einen Impact hat. Aber da könnte einiges im Passspiel drüber gehen über Tyler Conklin für die Jets. Dann bringen die Jets ja auch noch ein ganz ordentliches Laufspiel auf die Plakette mit einem Breece Hall und einem Braylon Allen. Die hatten beide letzte Woche starke Yards per Carry-Zahlen mit 4,3 und 5,0. Schließlich hatte Hall halt auch mehrere Catches gegen New England. Und die Broncos strugglen halt immer noch gegen den Run, hatten auch gegen Tampa Bay, haben sich einige Big Plays zugelassen. Also auch da, ich glaube, die Jets werden in der Lage sein, leider kontinuierlich vom Matchup her erstmal gegen uns zu scoren. Es sei denn, unser Pass Rush erwischt einen Sahnetag wie gegen Tampa Bay. Dann könnte es auch sein, dass wir die aufhalten können. Und auf die andere Seite des Balles gehen, muss man sagen, dass letzte Woche das erste Spiel war in der neuen Saison unter Sean Payton, wo wir mal vernünftig laufen konnten. Mit 28 Runs, gerade Tyler Beatty, war da unser bester Runner, der jetzt auch fester Teil des 53-Mann-Kaders ist, der 7,8 Yards per Carry hatte, natürlich auch einen Megalauf über, ich glaube, 40 Yards, was natürlich das extrem in die Höhe geschraubt hat, aber Tyler Beatty wird auf jeden Fall ein Faktor bleiben, könnte sogar theoretisch der Rusher Nummer 1 werden jetzt diese Woche, weil was von Javonte Williams und McLaughlin bisher kommt, ist halt nicht so viel, ehrlicherweise. Und was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist Bo Nix als Runner. Der hatte wieder eine gute Woche, was das betrifft. 9 Runs, 47 Yards, 5,2 Yards per Carry, ein Touchdown. Das ist schon sehr gut auf dem Boden, was Bo da macht. Und auch die Jets Defense, ähnlich wie die Denver Defense, hatte letzte Woche gegen New England große Probleme gegen den Run. Hat 15 Runs zugelassen, 5,2 Yards per Carry, 78 Yards. Und es wäre wahrscheinlich noch mehr gewesen, wenn sie nicht so eine starke Pass-Defense gehabt hätten, die New England auf der anderen Seite extrem limitiert hat. 5,4 Yards per Attempt, nur 98 Yards für Jacoby Brissett, das ist halt gar nichts. Muss mal gucken, wie Bo Nix jetzt gegen diese Pass-Defense zurechtkommt. Der kommt aus einem guten Spiel aus Woche 3. 216 Passing Yards, kein Turnover, aber hat bisher in der gesamten Saison noch keinen Touchdown geworfen. Aber insgesamt sahen seine Würfe deutlich besser aus als in Woche 3, als jetzt mit Woche 1 und 2. Und deswegen wird es jetzt einfach interessant zu sehen sein, ob er daran anknüpfen kann oder ob es erstmal wieder einen kleinen Downer gibt für die Broncos-Fans. Das Key-Matchup dafür, um ihm zu helfen, wird natürlich Courtland Sutton gegen Sauce Gardner. Muss man sehen, wie Courtland Sutton gegen einen der besten jungen Cornerbacks der Liga zurechtkommt. Und was für das Passspiel von Bo Nix ebenfalls entscheiden wird, wird die Broncos O-Line sein gegen eine Jets D-Line. Und beide kommen aus einem krassen Game. Die Broncos haben 0 Sacks erlaubt in Woche 3 und die Jets D-Line hatte mal eben 7 Sacks in Woche 3. Also da wird es interessant zu sehen sein, wer da seine Form halten kann und wer eher einknickt im Vergleich zur Vorwoche. Mein Tipp ist, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass wir lange mithalten können, aber dass am Ende sich die individuelle Klasse der Jets, die ehrlicherweise noch mal ein bisschen vor der unseren ist, vor allem auf Quarterback und auch in der Defense auf gewissen Schlüsselpositionen, dass sich die durchsetzen wird und dass die Jets am Ende knapp gewinnen.
Finde ich gut, dass du die individuelle Qualität auf Quarterback nochmal hervorhebst. Und nicht nach einem Spiel da jetzt.
Nee, wieso? Also da möchte ich vielleicht nochmal kurz ein, zwei, wenn du es mir jetzt schon den Bogen so spannst, dann möchte ich nochmal kurz ein, zwei Worte dazu sagen. Ich hoffe, dass die Broncos-Fans da draußen verstehen, dass wir es hier mit einem Rookie-Quarterback zu tun haben. Und es war extrem wichtig und er sah gut aus. Aber auch in dem Spiel war nicht alles perfekt, wenn man sich das Tape anguckt. Und auch da war ein Turnover-worthy Throws dabei. Und man muss ehrlich sagen, Bo hat jetzt vielleicht einen Entwicklungsschritt gemacht, ja. Es kann aber auch sein, dass er jetzt diese Woche wieder, dass die Defense ihm irgendwas gibt von Robert Saleh, der ja auch ein Defensive Mind ist, wo er wieder nicht mit zurechtkommt, was er noch nicht kennt, was für ihn neu ist. Von daher, ich hoffe, dass Bo einfach diese Saison kontinuierlich Steps macht, darf auch mal einen Schritt zurück machen, soll kein Megaschritt sein, aber darf auch mal einen Schritt zurück sein für mich persönlich. Und ich hoffe, dass die Broncos-Fans insgesamt da draußen das auch so sehen, dass wir halt damit leben müssen, dass es dieses Jahr wenig Siege werden und dass es wichtiger ist, diesen Jungen aufzubauen. Und dazu gehört auch als Fanbase da draußen, diesen Jungen emotional aufzubauen und ihn nicht komplett fertig zu machen. Das ist kein Peyton Manning, der reinkam, fertiger Spieler war und unsere Offense hat funktioniert. Das ist ein Rookie. Und schau dir Caleb Williams an, kommen wir ja gleich auch noch zu. Schau dir Jaden Daniels an, der jetzt das erste Mal ein gutes Spiel hatte. So. Es dauert halt. So, guckt ihr den Sam Darnold bei euch an. Der hat jetzt drei Anläufe gebraucht, bis er funktioniert hat. Also Rookie-Quarterbacks ist eine schwierige Geschichte. Und wir haben einfach uns zu sehr, glaube ich, in den letzten Jahren auf die drei, vier, fünf Spitzen fokussiert, die wir hatten. Und erwarten jetzt von jedem Rookie-Quarterback genau das. Und das kann halt nicht funktionieren. So, jetzt habe ich meinen emotionalen Appell gemacht. Jetzt darfst du weiterreden.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich bin natürlich auch drauf gespannt, wie Bo Nix jetzt gegen eine bessere Jets-Defense performt.
Ja.
Wo halt dann auch in der Secondary der ein oder andere Spieler durchaus ein bisschen Qualität besitzt. Nichtsdestotrotz, klar sehe ich die Jets auch als favorisiert an. Aber ich kann durchaus auch ein Szenario sehen, wo die Broncos hier irgendwie als Gewinner am Ende des Tages rausgehen. 7,5 Punkte Favorit, finde ich ein
Bin ich
bisschen
auch zu
happig.
hoch? Ehrlicherweise finde ich auch zu hoch. Also
Ähm,
ich
ich schau mal gerade, ist gemeinsam mit Chiefs gegen Chargers, wo auch 7,5 Punkte sind, der zweithöchste Spread. Nur die 49ers sind 10 Punkte Favorit gegen die Patriots, 10,5 sogar. Also,
Ja.
das sehe ich jetzt nicht, dass da die Broncos 7,5 Punkte Außenseiter sind.
Ja,
Aber
gut.
ja, klar, gut. Ja. Am Ende gehe ich dann doch mit den Jets erstmal.
Das ist ja auch völlig fein. Also ich meine, wir werden wenig Spiele dieses Jahr haben, glaube ich, wo wir jetzt Favorit in die Nummer reingehen und wo man auf die Broncos tippt vorher. Und es ist dann halt meistens ein überraschender Sieg, wenn wir ihn holen. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich mache direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Das liegt nun mal daran, dass wir die Spiele so verteilt haben. Das sind die 1 und 2 Chicago Bears gegen die 1 und 2 Los Angeles Rams. Erstmal wäre es out bei den Rams. John Johnson, der dritte, Safety, Cooper Kupp, Jonah Jackson und Noteboom, der Offensive Tackle. Alle Langzeitverletzte. Bei Chicago vor allem erwähnenswert Kevin Byard, der Safety. Der ist aber auch nur questionable, also könnte sogar spielen. Das Momentum, muss man sagen, liegt ganz klar bei den Rams nach dem 27 zu 24 Comeback-Sieg gegen San Francisco, während Chicago jetzt zweimal on the road war und mit einem 0 und 2 Rekord aus diesen zwei Spielen wiederkommt. Gehen wir zur Rams Offense gegen die Bears Defense erstmal. Stafford hat ein gutes Spiel gegen San Francisco, 221 Yards, ein Touchdown, 105er Rating. Das sah ordentlich aus, da wird er auf jeden Fall versuchen anzuknüpfen. Wer sich vielleicht steigern sollte, ist die Rams O-Line. Die hat 3 Sacks zugelassen gegen San Francisco. Spielt jetzt vor allem gegen den Pass Rush der Bears um Montez Sweat, denen aber auch nur ein Sack gelungen ist gegen Indianapolis. Da müssen die Bears auf jeden Fall noch besser werden. Aber die Pass Defense hat gegen Indianapolis das Spiel geklärt. 2 Interceptions und nur ein 39er Passer Rating für Anthony Richardson. Das war schon sehr ordentlich. Das heißt, da im Passspiel werden die Bears wahrscheinlich wieder in der Lage sein, die Rams das ein oder andere Mal zu stoppen, was auch daran liegt, dass außer Tutu Atwell, deinem Fantasy Crush, niemand so wirklich geliefert hat bei den Bears auf Wide Receiver, bei den Rams auf Wide Receiver. 4 Catches für 93 Yards, war Tutu Atwell der Einzige, der da annähernd konstant war. Und ohne den Wide Receiver Nummer 1 mit Cooper Kupp und den Wide Receiver Nummer 2 mit Puka Nacua, wird wahrscheinlich ein Tutu Atwell weiterhin eine wichtige Anspielstation sein, wenn man ehrlich ist. Ich hatte schon gesagt, die Be Colts sage ich schon, die Bears Secondary sah gut aus, die Colts Pass Rusher, deswegen komme ich darauf, wirkten sehr schwach. Aber was die Bears nicht hinbekommen haben, war den Lauf zu verteidigen. Jonathan Taylor 110 Rushing Yards, 2 Touchdowns, das hat das Spiel am Ende für Chicago verloren. Kyren Williams wiederum sah für San Francisco, für Los Angeles gegen San Francisco auch ordentlich aus, mit 89 Yards, aber 2 Touchdowns. Wenn wir dann mal das Ganze flippen, also um das noch zu sagen, ich glaube, die Rams werden vor allem in der Lage sein, über den Boden voranzukommen, den Ball zu bewegen gegen Chicago. Und ich glaube, dass ein Stafford auch besser in der Lage ist, als ein Anthony Richardson, die Bälle zu verteilen und dann auch im Passspiel die Bears Secondary, die eigentlich einen guten Tag hatte, zu attackieren. Wenn wir auf die andere Seite gehen, die Bears wiederum werden, glaube ich, nicht so wirklich in der Lage sein, den Ball zu bewegen. Gerade DeAndre Swift ist da bisher echt eine Enttäuschung. Letzte Woche ein absoluter Tiefpunkt leistungsmäßig, nur 20 Yards und nur 1,5 Yards per Carry. Der einzige Spieler in diesem ganzen Roster, der mehr als 4 Yards per Carry hatte letzte Woche, war Caleb Williams als Quarterback. Da das nicht für deinen Running Back Raum spricht. Williams wiederum hatte ein gutes Spiel auch im Passspiel mit 363 Yards, 2 Touchdowns, aber auch 2 Interceptions. Ich finde, ähnlich wie ein Bo Nix oder ein Jaden Daniels, bisher in allen 3 Wochen sieht Williams auch noch sehr Rookie-like aus und macht halt echt noch Rookie-Fehler. Ein Pick erinnere ich mich, den er wirklich dumm geworfen hat, wo er den Cornerback einfach gefühlt nicht gesehen hat und dann sehr dumm aussah dadurch. Also ich glaube auch, dass er die Rookie-Fehler erstmal noch weitermachen wird für ein paar Wochen. Deswegen hier wahrscheinlich auch die Chance für die Rams auf den einen oder anderen Turnover. Aber er hat jetzt schon eine gute Verbindung anscheinend aufgebaut mit Rome Odunsel. Und er hatte ein sehr gutes Spiel zusammen letzte Woche. 6 Catches, 112 Yards, 1 Touchdown für Odunsel. Das war schon ordentlich. Und ebenfalls eine gute Connection scheint er mit Cole Kmet zu haben. 10 Catches, 97 Yards, 1 Touchdown. Jetzt trifft man auf eine Rams Pass Defense, die nicht gut aussah, wenn man ehrlich ist. Also da wird für Chicago wahrscheinlich der Punkt sein zum Angreifen. Brock Purdy hatte 292 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Juwan Jennings als ein Wide Receiver Nummer 3, der in der Wide Receiver Nummer 1 Rolle gepackt wurde, hatte das Spiel seines Lebens. Also hier werden die Bears auf jeden Fall auch versuchen, wahrscheinlich anzugreifen. Und wenn Caleb Williams da weniger Fehler macht, könnte das hier auch zu vielen Punkten führen. Achillesferse der Bears ist und bleibt ihre O-Line. 4 Sacks zugelassen gegen Indianapolis. Aber auch der Rams Pass Rush hat bisher Startschwierigkeiten ohne Aaron Donald. In der letzten Woche nur ein Sack gegen San Francisco. Also auch da muss man gucken, ob die Rams dann überhaupt in der Lage sind, das abzugreifen, was vom Laster fällt bei Chicago bei der O-Line. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, dass die Bears in der Lage sein werden, den Ball über das Passspiel vor allem durch einige Big Plays zu bewegen. Also sie werden aber auch wieder Fehler haben, vor allem von Caleb Williams. Sie werden Probleme haben, den Lauf zu etablieren. Die Rams werden vor allem am Boden den Ball bewegen können, hatte ich schon gesagt. Und Stafford wird, glaube ich, besser in der Lage sein, als Richardson den Ball gegen diese Pass-Defense zu verteilen. Deswegen glaube ich, es wird ein engeres Spiel, als es vielleicht wirkt am Anfang. Und ich glaube, am Ende gehen aber trotzdem die Los Angeles Rams als Sieger hier vom Feld.
Ja, gehe ich mit. Also Rams, muss man natürlich sagen, haben wir vor gut einer Woche hier ordentlich. Ja, also in Pfannegon haben wir sie nicht, weil sie da nichts für können, dass sie halt unendlich viele Verletzungsprobleme haben.
Ja.
Aber trotzdem haben wir sie natürlich dementsprechend ein bisschen skeptischer beurteilt. Kurzum, gegen die 49ers haben sie trotzdem gewonnen. Dementsprechend muss man nach wie vor Vertrauen in Sean McVay und Stafford natürlich haben, die da großen Anteil dran hatten. Und dementsprechend gehe ich hier auch mit den Rams.
Yes. Dann kommen wir mal zu einem Spiel, was vielleicht auf dem Papier kein richtiges Topspiel ist, aber es sind einfach zwei sehr interessante Mannschaften, über die wir mal gerne hier im Podcast reden möchten. Die Arizona Cardinals 1 und 2 empfangen die 2 und 1 San Francisco 49ers. Und Finn hat sich da für uns mal ein bisschen mit befasst und erklärt uns jetzt, was diese beiden Teams gerade so spannend macht.
Also erstmal würde ich sagen, dass es für Freunde des Footballs, die gerne viele Punkte sehen, dass das hier ein wahrscheinlich das interessanteste Spiel des Spieltags werden könnte, weil das Over-Under erstmal bei 50 Punkten liegt und damit so hoch wie bei keinem anderen Spiel. Dementsprechend ist es hier durchaus nicht abwegig, dass es ein Highscore-Game werden könnte. Mit Beteiligung von den Commanders hätte man das jetzt vor einem Jahr vielleicht nicht zwingend gedacht. Aber die Offense beider Teams muss man hier inzwischen deutlich als Stärke identifizieren. Sind nämlich Platz 6 und Platz 7 in Total Yards im Liga-Vergleich beide. Liegt bei den Cardinals natürlich einfach an Kyler Murray, an Marvin Harrison, die jetzt schon eine sehr, sehr gute Connection aufgebaut haben, nachdem das ja in Woche 1 noch nicht so gewesen ist. Ja, die Offense sieht im Großen und Ganzen generell relativ rund aus, sowohl das Passing Game als auch das Rushing Game. James Conner wieder mit fast 200 Yards, Kyler Murray der zweitleading Rusher mit 161. Grundsätzlich natürlich ein Spiel, wo beide Quarterbacks im Grunde vom Profil her relativ ähnlich sind. Beide durchaus auch mit Stärken am Boden. Auch Jaden Daniels mit 171 Rushing Yards schon. Nur Brian Robinson ist da noch höher anzusiedeln. Ja, aber die Commanders Offense sah in den letzten Wochen sehr, sehr gut aus. Erstmal Cliff Kingsbury, der Offensive Coordinator von den Commanders, hat hier auch ein kleines Revenge Game. War ja bei den Cardinals ein paar Jahre Head Coach noch vor einigen Jahren, deswegen kehrt er hier an alte Wirkungsstätte zurück. Die Offense der Commanders letzte Woche natürlich gegen die Bengals herausragend ausgesehen, insbesondere Jaden Daniels mit seinem besten Spiel mit 21 von 23 angebrachten Pässen, zwei Touchdowns, keine Interception. Die Commanders generell haben in den letzten beiden Spielen bei jeder Possession gescored. Das ist vielleicht auch ganz interessant bei allen 13 offensiven Possessions, wenn man drei ja, Kneel-Downs da ausklammert, aber die zählen in der Hinsicht dann natürlich nicht. Aber ist sicherlich jetzt auch etwas, was man vielleicht nicht zwingend von den Commanders erwartet hätte, insbesondere natürlich, weil Jaden Daniels ein Rookie ist. Sieht aber überraschenderweise sehr gut aus. Und gegen eine Defense der Cardinals sehe ich da auch durchaus Angriffspunkte, wo da auch was zu erreichen ist. Die Line der Cardinals durchaus angreifbar und allen voran Brian Robinson im Rushing Game sehe ich da durchaus als einen Kandidaten, der hier ein gutes Spiel haben könnte und ordentlich für Produktion sorgt. Insbesondere wenn man bedenkt, dass Austin Ekeler, der andere Running Back, der aber vor allem bisher als Receiver auch in Erscheinung getreten ist, dass er aus ist, ist auch sehr deutsch, dass er out ist. Dementsprechend kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass Brian Robinson noch mehr Carries und vor allem vielleicht auch noch mehr Targets im Passspiel sehen wird. Grüße gehen raus an mein Fantasy-Team, das sich darüber auf jeden Fall auch freut. Ja, aber wie schon gesagt, auch auf der anderen Seite natürlich die Cardinals in der Offense mit ihren Qualitäten gegen eine Defense der Commanders, die sicherlich auch angreifbar ist, die bisher auch defensiv mit 377,3 Yards die viertmeisten Total Yards des Gegners zugelassen hat. Deswegen glaube ich, sollten die Cardinals hier durchaus auch in der Lage sein, Punkte zu scoren. Ja, ich glaube, dass das letztendlich ein Spiel ist, wo es halt darauf ankommt, welche Offense einen Score mehr haben kann oder umgedreht, welche Defense vielleicht in der Lage ist, bei der gegnerischen Offense einen Stop mehr zu erzwingen. Ich glaube tatsächlich, dass das hier ein relatives Coin-Toss-Spiel ist im Moment. Cardinals sind aber leichter Favorit, weil sie auch, glaube ich, zu Hause spielen. Das müsste ich jetzt fix nochmal nachgucken. Aber die spielen zu Hause in Arizona und ja, am Ende in Spielen, die auf einem Level sind, ist es dann ja doch oftmals auch die Entscheidung, wer zu Hause spielt, wo der bessere Quarterback ist. Und auch wenn Jaden Daniels bisher eine sehr, sehr gute Rookie-Saison spielt, würde ich dann immer mal, im Moment immer noch Kyler Murray als leicht besser einstufen. Deswegen gehe ich hier mit den Cardinals.
Ja, alles sehr schön gesagt. Ich habe richtig Bock auf das Spiel und jetzt danach noch mehr. Ich glaube, es wird ein richtig cooles Spiel zum Angucken. Ja, ich mach's kurz. Ich habe Jaden Daniels als Fantasy Quarterback diese Woche aufgestellt. Ich brauche ein gutes Spiel von Jaden Daniels. Ich habe Terry McLaurin in einer anderen Liga. Ich hoffe auf einen Sieg. Ich tippe auf die Commanders an der Stelle.
Terry McLaurin habe ich auch. Der darf gerne auch ein paar Punkte machen.
Ja,
Hat
okay.
ja jetzt auch, nachdem Cliff Kingsbury vor dem Bengals-Spiel gesagt hat, dass man McLaurin mehr einbinden muss, hat er es ja auch ganz gut funktioniert.
Ja,
Hatte
absolut.
100 Yards, hatte einen Touchdown. Und ich glaube, dass das hier sicherlich natürlich auch ein Faktor auf Seiten der Commander sein wird.
Hat auch mehrere Clutch-Catches, ne? Also der Typ sah wirklich gut aus jetzt am Monday Night. Gut, kommen wir zum Primetime-Football. Zum Sunday Night Game. Die 1 und 2 Baltimore Ravens empfangen die 3 und 0 Buffalo Bills und Junge, habe ich Bock auf dieses Spiel. Du hast ja gesagt, Cardinals gegen Commanders ist für dich so das Spiel des Wochenendes. Ich würde sagen, zumindest von den Primetime-Spielen ist das für mich das Spiel der Woche. Ravens gegen Bills. Erstmal auf die Outs. Finn wird ihn nicht vermissen, aber ein undersized Center namens Tyler Linderbaum und Andrew Foyce als Guard sind beide questionable für die Baltimore Ravens. Wären natürlich herbe Verluste bei einer eh gebeutelten O-Line. Bei Buffalo jetzt keine Key-Spieler, die bisher out sind. Aber natürlich ist es das Duell Lamar Jackson gegen Josh Allen, wenn man ganz ehrlich ist. Das ist das, wo die Storys drum gestrickt werden. Fangen wir erstmal an mit der Bills Defense gegen die Baltimore Offense. Die Bills Defense sieht sich auf jeden Fall einer starken Rush Attack gegenüber mittlerweile, muss man jetzt sagen, nach 3 Wochen über Lamar und Derrick Henry. Lamar hat gegen Dallas, gegen eigentlich eine gute Run Defense letzte Woche, 14 Runs für 87 Yards und einen Touchdown. Derrick Henry hatte 25 Runs für 151 Yards, 2 Touchdowns und 6 Yards per Carry. Wenn man jetzt guckt, wie die Bills letzte Woche aussahen gegen den Run, da hatten sie gegen Travis Etienne schon erhebliche Probleme und haben einige Big Plays zugelassen. Und jetzt muss man sagen, dass Trevor Lawrence seiner Mobilität her kein Quarterback ist wie Lamar Jackson. Das heißt, da wird in Sachen Laufspiel vom Quarterback auch nochmal eine zusätzliche Bedrohung jetzt auf die Bills zukommen. Und das Problem ist ja auch, wenn die Probleme gegen den Lauf, die Buffalo letzte Woche hatte, die jetzt da nicht so krass ins Gewicht gefallen sind, weil Jacksonville nicht in der Lage war, den Ball in der Luft zu bewegen, bestehen bleiben, dann wird das auch dem Ravens Passspiel helfen. Das hat man letzte Woche gesehen bei Dallas, weil dann hatte Lamar 12 von 15 angebracht. Das sind jetzt erstmal wenige Pässe, aber für 182 Yards und 12,5 Yards per Attempt und einen Touchdown. Und gerade diese 12,5 Yards per Attempt, das ist einfach ein First Down pro Pass. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Aber das große Aber an der Stelle ist, kein Ravens Wide Receiver hat bisher so einzeln wirklich krass performt, außer Isaiah Likely in Woche 1. Es kann gut sein, weil dann der Bills Defense in dem Fall der Fokuspunkt fehlt. Kann dich aber auch hindern, wenn dann keiner absteppt in den Klatschmomenten. Und deswegen Das so ein bisschen mit dem Fragezeichen und hier dann vielleicht die Chance für die Bills. Weil letztendlich bin ich der Meinung, dass die Baltimore Offense in der Lage sein wird, gut auszusehen gegen die Bills Defense. Gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Bills Offense gegen Ravens Defense. Da natürlich auch da steht und fällt alles mit der Leistung von Josh Allen. Und bisher muss man sagen, dass Josh Allen Stephon Diggs wahrscheinlich null vermissen wird, ehrlicherweise. 4 Touchdowns in Woche 3, 263 Yards. Und das nur in 3 Quartern Spielzeit, möchte ich hier auch mal an der Stelle erwähnen. Aber
Hast du
auch Josh.
das Zitat? Hast du das Zitat
Ne?
von dem gesehen, die Tage?
Nee, habe ich nicht gesehen. Was hat er gesagt?
Ja, so nach dem Motto, dass es erfrischend ist, wenn die Offense Spieler hat, die sich nicht darum kebbeln, wer mehr Targets und wer mehr Touchdowns hat, so nach dem Motto. Also war
Ja.
schon, konnte man schon als deutliches Zeichen oder deutliche Aussage gegenüber Stefan Dix interpretieren zumindest.
Ja, absolut, aber es gibt, die Leistung gibt ihm ja auch recht, muss man auch ehrlich sagen, bis jetzt. Weil Allen ist genau wie Lamar Jackson auch als Runner gefährlich. 6 Runs gab gegen die Jaguars für 44 Yards. Laufspiel ist ein gutes Stichwort, weil da haben sie auch noch James Cook. Der hatte 39 Yards nur am Boden und einen Touchdown. Aber er hatte auch 48 Yards Receiving. Also auch da echt eine Waffe. Die Ravens Defense auf der anderen Seite sah gegen den Run ganz ordentlich aus, hat nur 3,2 Yards gegen Dallas zugelassen. Man muss jetzt aber auch sagen, dass Dallas jetzt im Backfield nicht die krassesten Spieler hat. Mit Elliott, mit Dowdle. Da muss man gucken, ob es gegen den James Cook genauso funktioniert. Wer Probleme hatte, war die Ravens Pass Defense. Die hat 379 Yards gegen Dallas zugelassen und 2 Touchdowns. Vor allem voran Roquan Smith als Linebacker sah in der Pass Coverage sehr mau aus gegen Tight End Jack Ferguson. Und jetzt kommt halt Dalton Kincaid, 3 Catches, 41 Yards, ein Touchdown in Woche 3. Das heißt, es wird nicht unbedingt einfacher, aber ich persönlich würde Kincaid noch vor Ferguson sehen. Und Kincaid ist auch ein wichtiger Ankerpunkt für die Offense im Passspiel. Der ebenfalls ein wichtiger Ankerpunkt ist, ist Khalil Shakir jetzt in den ersten 3 Wochen. Der hat sich so ein bisschen als Wide Receiver Nummer 1 aktuell emerged in dieser Offense. 6 Catches, 72 Yards, ein Touchdown in Woche 3. Trifft jetzt auf eine Ravens Secondary, wo ein Marlon Humphrey rumläuft, der auf jeden Fall sehr gut aussah gegen Dallas, aber auch ein Nate Wiggins, der noch so ein bisschen seine Akklimatisierungsprobleme hatte und 80 Yards auch zugelassen hat gegen Dallas. Also hier auf jeden Fall die Möglichkeit, je nachdem, wie man das Matchup aufstellt, vielleicht auch über Khalil Shakir oder Keon Coleman, je nachdem, wer dann gegen Wiggins spielt, auch zu einigen Pass-Yards zu kommen und den Ball zu bewegen. Deswegen wird der Pass-Rush für die Ravens halt extrem wichtig und da tut sich aktuell vor allem ein Spieler aus und das ist Calvin Neu, wer hätte das gedacht, der in Back-to-Back jetzt 2 Spiele, 2 Sack-Spiele hatte. Es ist aber auch nicht einfach, Josh Allen zu sacken, muss man mal ehrlich sagen, weil Jacksonville hat jetzt auch keinen schlechten Pass-Rush und die haben genau 0 Sacks geschafft, 0 gegen Josh Allen, weil der halt einfach auch so mit seinem Scramblen und seinem Improvisieren auch so gut ist. Also ich glaube, wir haben hier ein Spiel, wo einfach beide Offenses sehr gut in der Lage sein werden, den Ball zu bewegen, wo einige Punkte fallen werden, sei es Field Goal, sei es Touchdown. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich glaube, das wird richtig, richtig spannend und High Scoring und wird richtig Spaß machen. Und am Ende wird, glaube ich, das ist ähnlich wie bei dem Spiel bei dir vorher, Finn, die Defense, die es vielleicht schafft, in einen Turnover mehr zu machen. Wenn, ich glaube auch, dass wenig Turnover passieren werden, ehrlicherweise. Die wird am Ende gewinnen. Oder die es vielleicht das eine Mal mehr schafft, statt einem Touchdown ein Field Goal zuzulassen. Und ja, die am Ende mit Buffalo, einfach vom Gefühl.
Ja, also ich gehe auch mit Buffalo, alleine weil halt bisher die Bills wahrscheinlich wie das beste Team der Liga aussehen. Josh Allen spielt herausragend und die Ravens haben auch gegen die Cowboys wieder beinahe noch eine herbe Führung oder eine dicke Führung aus der Hand gegeben. Deswegen, ja, mein Bauchgefühl sagt auch Bills.
So, Finn, dann darfst du über das nächste NFC North Team sprechen. Wir haben ja schon über eigentlich fast alle Teams gesprochen. Wir haben über die Vikings und Packers logischerweise gesprochen. Wir haben über die Bears heute gesprochen. Das fällt mir jetzt auch gerade erst auf, dass wir alle vier drin haben. Jetzt reden wir noch über die Lions, beziehungsweise du redest über die Lions. Die empfangen in einem von 2 Monday Night Football Games die Seattle Seahawks. Die Lions stehen 2 und 1, die Seahawks stehen 3 und 0. Was gibt dir Hoffnung, dass Seattle nach der Woche 4 und 0 steht, was wahrscheinlich eher dein Traum ist, als dass Detroit 3 und 1 steht?
Ja, erstmal liegt es vielleicht daran, dass die NFC North dies Jahr eine gute Division ist. dass hier alle Teams vorkommen. Seahawks Lions ist auch ein Spiel, was in den letzten Jahren relativ häufig aufgetreten ist. Haben die letzten 3 Jahre auch gegeneinander gespielt. Seahawks sind da in dem Fall immer als Sieger vom Platz gegangen. Grundsätzlich haben die Lions das letzte Mal gegen die Seahawks gewonnen 2012. Seitdem haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele hintereinander verloren. Dementsprechend sind die Seahawks vielleicht so ein kleines Kryptonit von den Lions. Insbesondere in den letzten beiden Spielen war es ja auch immer ein Highscore-Game. Letztes Jahr 37-31 für die Seahawks, davor das Jahr 48-45 und davor das Jahr 51-29, wobei man da sagen muss, dass das Jahr der Lions war, wo die am Ende 2-13, glaube ich, gegangen oder 2-14 gegangen sind. Auf jeden Fall ja, fast kein Spiel gewonnen haben. Eins gegen die Vikings, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, Seahawks 3-0, hast du schon angesprochen, können 4-0 gehen. Ist aber auch ehrlich gesagt der erste Härtetest jetzt für die Lions so richtig. Für die Seahawks so richtig, weil man hat jetzt gespielt gegen eine Dolphins Offense, bei denen Skylar Thompson Quarterback war. Man hat gespielt gegen Bo Nix, der in seinem allerersten NFL-Spiel noch nicht ausgesehen hat, weil jemand, der ready ist. Und man hat gespielt gegen die Patriots, die zwar gegen die Bengals gewonnen haben in Woche 1, bei denen man aber vorher der Saison gesagt hat, dass es vielleicht das schlechteste Team ist und wo man dann auch gegen die Seahawks gesehen hat, wo die Probleme liegen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die Seahawks gegen die Lions ähnlich gut ausgehen. Man muss dazu sagen, dass die Seahawks defensiv bisher grundsätzlich relativ gut aussehen, insbesondere natürlich in der Passing Defense. Haben nur 132 Passing Yards bisher zugelassen im Schnitt, was ein herausragender Wert ist, was sich aber vielleicht auch damit erklären lässt, was ich gerade eben gesagt habe, wer da auf der Gegnerstelle jeweils Callback gewesen ist. Also ja, ich will jetzt nichts von den Seahawks wegnehmen, defensiv im Passing Game, aber ich glaube, dass das hier gegen Jared Goff ein bisschen anders aussehen könnte. Zumal natürlich auch das Passing Game der Lions relativ gut designt ist. Man mit Amon-Ra, mit Jahmyr Gibbs, der auch im Passing Game eine Rolle spielt, mit einem Sam Laporta, bei dem aber noch nicht sicher ist, ob der spielt. Der ist ja auch questionable, glaube ich. Zumindest in der Theorie, man aber halt auch Qualität hat. Wahrscheinlich die beste Skill Position Group, die man oder der man bisher gegenübersteht. Vielleicht mit Ausnahme der Dolphins, bei denen aber, wie gesagt, Skylar Thompson Quarterback dann am Ende des Tages gewesen ist. Deswegen der erste Härtetest für die Seahawks im Passing Game. Rushing Game sind die Lions natürlich auch ein Team, was Qualitäten besitzt. Laufen auch gut und laufen auch gerne. 163 Rushing Yards im Schnitt bisher ist ein sehr, sehr guter Wert. Liegt natürlich vor allem auch an der Offensive Line, die qualitativ hoch besetzt ist, bei der aber Frank Ragnow, der Center, schon ausgeruht ist und nicht spielen wird. Dennoch die Seahawks definitiv verwundbar gegen den Run. 116 Yards da im Schnitt bisher zugelassen in den ersten 3 Spielen. Dementsprechend glaube ich, dass aus Lions-Sicht hier natürlich ein Faktor darauf liegen sollte, dass man den Ball laufen kann. Da mache ich mir aber keine Sorgen, weil das grundsätzlich bei den Lions natürlich im Gameplan vorgesehen ist. Dementsprechend glaube ich, dass das hier an sich ein gutes Matchup sein kann, wo die Lions aber vielleicht ja, den Seahawks mal zeigen, wo der Pfeffer wächst, um es mal so zu formulieren. Soll jetzt nicht heißen, dass die Seahawks am Ende des Tages rausgehen und 50 Punkte zulassen, das glaube ich jetzt nicht, weil du natürlich mit Mike McDonald, Mike McDonald? Heißt Mike McDonald, oder? Jetzt will ich natürlich nichts Falsches sagen. Ja, Mike McDonald. Hatte ich kurz einen Blackout, aber ist völlig richtig. Weil du natürlich mit Mike McDonald einen Defensive Coordinator bzw. einen Head Coach hast, der defensiv orientiert ist, der wahrscheinlich zu einem der besten der Liga gehört, hat man letztes Jahr auch bei den Ravens gesehen. Und was man da vielleicht auch aus der letzten Saison noch vielleicht in dieses Spiel mit übertragen kann, ist, dass ja die Ravens letztes Jahr eines der besten Teams hatten. Ja, gerade gegen die 49ers hat man das dann gesehen, gegen die Lions hat man es aber auch gesehen. die sehr, sehr gut darin waren, jetzt nach dem Catch eben zu stoppen. Und gegen die Lions, das ein Team sind, wo Yards after the catch sehr hoch auch in der Rangordnung stehen, glaube ich, dass das aus Seahawks-Sicht auch hier ein Faktor sein wird, das eben zu nehmen. Und da bin ich drauf gespannt, wie die Seahawks das eben gelöst bekommen. Auf der anderen Seite des Balls glaube ich aber auch, dass die Seahawks ja Probleme bekommen könnten. Betonung liegt auf könnten, weil die Offensive Line durchaus ein Problem immer noch darstellt. Gegen die Dolphins letzte Woche haben die Seahawks bei 40% aller Snaps Pressure zugelassen. Und auch bei der Lions Defense, wo jetzt mit Marcus Davenport, der bereits auf Injured Reserve gesetzt wurde und Season Ending ausfällt, mit Barnes, dem Linebacker, mit den beiden Defensive Tackles, Ellie McNeil und Onwuzurike und Anzalone, der Linebacker, die beide oder die alle questionable sind. Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Lions Defensive Line hier Probleme bereiten kann. Einfach natürlich Aiden Hutchinson, der bisher eine herausragende Saison spielt, hat schon 6,5 Sacks, hat 25 Pressures generiert, was nach 3 Spielen ein Topwert ist. Zum Vergleich mal da, Aiden Hutchinson führt die Liga in Pressures an mit 25. Platz 2 dahinter, Micah Parsons mit 18. Ganze 7 dahinter, Jonathan Gennard. Aus Vikings-Sicht natürlich jetzt hier, muss ich den auch noch mit reinwerfen, mit 17. Auch eine sehr, sehr gute Saison bisher. Aber ich glaube, dass da, wo die Seahawks Probleme bekommen könnten, an der Line, wiederum haben die die Oberhand, was eben dann die Receiver-Qualitäten gegenüber den Cornerbacks angeht. Insbesondere die Lions-Cornerbacks gegen die Cardinals sehr, sehr schwach gewesen, vor allem Carlton Davis. Hat ein QB-Rating von über 150 zugelassen, hat gegen Marvin Harrison und Michael Wilson da ein oder andere Mal relativ alt ausgesehen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass da mit dem Tyler Lockett, mit dem DK Metcalf, mit dem JSN durchaus auch ein potentes Receiver-Trio aufläuft, das ist dann in dem Fall ein Punkt, wo ich aus Lions-Sicht vielleicht jetzt nicht ganz so optimistisch bin. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Lions, Cornerbacks und Secondary alles in allem trotzdem individuell besser sind, als wie es bisher jetzt ausgesehen hat in dieser Saison. Allen voran natürlich dann letzte Woche gegen die Cardinals. Lions hingegen eine sehr, sehr gute Run-Defense bisher. Habe ich eben aber auch schon erwähnt, dass hier vielleicht dann trotzdem bemerkbar sein wird, dass dann alles in allem da ein paar Spiele ausfallen, gerade mit Ellie McNeil und Levi Onwuzurike, die beiden Defensive Tackles gegen den Run. Anzalone, der jetzt auch Linebacker ist, der gegen den Run sehr, sehr gut ist und da seine Qualitäten hat. Ich glaube, dass es sich hier auch bemerkbar machen wird. Dementsprechend Tipp an die Seahawks, versuchen den Ball zu laufen. Mein Tipp, ehrlich gesagt, schwer. Die Seahawks sind 3,5 Punkte Außenseiter. Und ich befürchte fast, dass die Lions sich hier auch durchsetzen werden. Und deswegen gehe ich mit den Lions.
Ja, da gehe ich mit, kann ich kurz und schmerzlos machen. Einfach, ich glaube auch, es wird eng. Aber ich fand Seattle in allen 3 Spielen, wo sie eigentlich gegen, du hast es richtig gesagt, Bo Nix war nicht NFL-ready, die Patriots sind kein gutes Team dieses Jahr und die Miami Dolphins hatten Skylar Thompson, der halt kein Pocket-Gefühl hat. Das war halt gar nichts. So, und diese 3 Spiele haben sie halt gewonnen und das Einzige, wo sie souverän aussahen, war jetzt gegen Miami, aber da war Skylar Thompson halt auch bodenlos schwach. Und die anderen beiden Spiele, selbst gegen Bo Nix haben sie fast verloren. Möchte ich nur, also gut, wir hätten den Ball noch dafür kriegen müssen, aber es wurde echt eng. Selbst mit einem Bo Nix, der echt gestruggelt hat, weil sie mit der Denver Defense irgendwie nicht zurechtgekommen sind. Und ich glaube halt einfach, dass die Detroit Lions das erste Mal seit 2012 wieder gegen die Seahawks gewinnen. Wusste ich auch noch nicht, den Fakt.
Und bei den Seahawks muss man natürlich aber auch fairerweise noch sagen, die haben letzte Woche, haben sie 24-3 gewonnen. Stand allerdings im ersten Quarter schon 17-1, 17-3. Und Quarter 2 und 3 ist 0-0 ausgegangen, bevor dann die Seahawks am Ende noch einen Touchdown gescored haben. Sah jetzt aber da in dem Fall dann gegen Ende des Spiels hin auch nicht ganz so rund aus.
Gut, dann würde ich sagen, tippen wir nochmal die restlichen Spiele finden. Die Buccaneers treffen auf Philadelphia.
Ja, ich gehe mit Philly.
Ich gehe auch mit Philly. Willst du noch was dazu sagen? Es klang gerade so, als ob du noch was, als ob du es noch begründen möchtest.
Also ist natürlich auch wieder ein Rematch aus den Playoffs letztes Jahr.
Ja. Revenge Game für Philadelphia.
Revenge Game für Philadelphia. Und ja, die Eagles sicherlich sind offensiv noch nicht auf ihren Peak angekommen. Insbesondere wenn man jetzt auch ein Auge drauf haben muss, wie da die Receiver-Situation aussieht. Mit AJ Brown noch verletzt. Devonta Smith wurde ja ordentlich ausgenockt letzte Woche. Aber die Eagles Defense sieht bedeutend besser aus. Und ich glaube, dass das hier ein Faktor sein wird, auf jeden Fall.
Könnte ein ähnlich dürftiges Spiel werden wie Eagles gegen Saints, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, Saquon wird wie gegen die Saints auch das am Ende carryen. Indianapolis gegen Pittsburgh Steelers.
Ich würde gerne mit den Colts gehen, aber ich traue Anthony Richardson das nicht zu gegen die Steelers Defense.
Nee, also dies können wir mal ganz kurz drüber reden. Die Steelers Defense hat das Potenzial, die in die Playoffs zu tragen und da auch ehrlicherweise sehr weit. Weil die Pittsburgh Steelers Defense in der Lage ist, jedes Spiel zu einem Low-Score-Game zu machen. Und da reicht dir halt das bisschen, was du von deiner Offense kriegst, ehrlicherweise. Es hat bis jetzt gereicht, muss man auch
Die
mal ehrlich
Steelers
sagen.
waren die letzten 5 Jahre ungefähr mit 9 und 8 immer am Ende des Tages dagestanden und das nur wegen der
Ja.
Defense.
Ja.
Und zumindest sieht die Offense dieses Jahr so gut aus, dass die Offense der Defense nicht ein ums andere Mal ins Bein schießt. Deswegen, ja.
Ja, Justin Fields Redemption Arc. Gut. Houston Texans gegen Jacksonville Jaguars. Wer bounced back von einer herben Niederlage?
Bei den Jaguars ist dann am kommenden, beziehungsweise in der kommenden Woche die Kacke am Dampfen, weil die 0 und 4 stehen. Dementsprechend
Ja,
Texans.
das glaube ich auch, Houston. The Red Rifle kommt zurück nach Cincinnati mit den Carolina Panthers. Und die
Ich will die
Panthers
Welt
haben
brennen
den
sehen.
besseren. Und die Panthers haben einen besseren Rekord als Cincinnati, möchte ich nur mal auch so an der Stelle anmerken.
Ja, ich will die Welt brennen sehen.
Ja.
Carolina.
Ja, wir denken anscheinend gleich. Ich habe auch Carolina hier stehen auf meinem Zettel.
Also ich sag's dir, wie es ist. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Quoten aussehen. Ich würde tippen, dass die Bengals natürlich Favorit sind.
Aber wahrscheinlich nicht
Aber
deutlich.
die Defense der Bengals, die sieht ja bisher katastrophal aus.
Ja, total.
Und Red Rifle, Andy Dalton, letzte Woche eine sehr, sehr starke Performance auf dem Platz gezaubert. So, warte, Mohammed. Sind ja die 4,5 Punkte Favorit. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier wieder wie gegen die Commanders so ein Spiel wird, wo es am Ende 35-30 ausgeht, weil beide Defenses zu blöd sind. Und ich, ja, Carolina, warum nicht?
Wenn Cincinnati das verliert, können wir sie gefühlt schon gedanklich aus dem Playoff-Rennen ausblenden fast. Weil 0 und 4. Ich kenne jetzt nicht viele 0 und 4 Teams, die nur in die Playoffs gekommen sind. Atlanta gegen New Orleans. Beide heiß gestartet, beide auf die Schnauze geflogen letzte Woche, wenn man es so sagen möchte.
Kirk, hol das Ding.
Ich glaube tatsächlich auch, dass Atlanta das gewinnt. Wir sind heute so gleich, das ist ja boring, ey. San Francisco gegen New England. Ich glaube nicht, dass sich das da groß ändern wird, jetzt, dass wir gleich tippen.
Ich würd's begrüßen, wenn die Patriots das gewinnen. Glauben tue ich nicht dran.
Ne, ich glaube auch nicht dran. Die Las Vegas Raiders gegen die Cleveland Browns, was ein richtiges Not gegen Elend-Spiel werden könnte.
Ja, ich glaube, die Cleveland Browns, die gewinnen am Ende 3-0.
Ach echt? Ich sag Las Vegas. Guck, da sind wir und gehen wir auseinander. Ich traue Deshaun Watson gar nichts mehr zu dieses Jahr. Es sei denn, die Browns gewinnen das, wenn sie Jameis Winston irgendwann reinbringen im Laufe des
Hier
Spiels.
traust du Gardner Minshew was zu.
Ich traue Madison ein bisschen was zu und ich traue Adams ein bisschen was zu. Und dann traue ich Gardner Minshew genug zu, um das zu bedienen. Ehrlicherweise.
Na gut.
Ah, gut. Los Angeles Chargers, vielleicht ohne Justin Herbert, gegen Kansas City.
Ja, Chiefs.
Ja, ich glaube auch. Und jetzt absolut keine Cook-Empfehlung. Ich spreche ja gerne Cook-Empfehlungen aus, dafür spreche ich keine aus. Guckt lieber das andere Monday Night Game, guckt Seahawks Lions, guckt euch nicht Miami gegen Tennessee an, wenn ihr nicht gerade Fan von einem der Teams seid. Das könnte übel werden. Du hast auf der einen Seite wahrscheinlich wieder Skylar Thompson, Mister, ich habe kein Gefühl für die Pocket. Und auf der anderen Seite hast du Will Levis, Mister, ich habe mindestens einen dummen Turnover für jede Fail-Compilation in jeder Woche dabei. Was sagst du?
Also
Mister
erstmal bei
Mario
den
oder Mister
Dolphins
Pocket?
hoffe ich, dass Tyler Huntley spielt.
Ne? Ich habe bis jetzt noch nichts gehört in die Richtung, ehrlich.
Aber ich gehe mit Tennessee, glaube ich.
Ich glaube mit Tennessee, weil am Ende ist Will Levis immer noch ein Quarterback, der zumindest ein bisschen was hinkriegt. Und egal, wie Miami da aufstellt, vielleicht Tyler Huntley schon eher, aber die anderen beiden, Tim Boyle und Skylar Thompson, werden nicht viel hinkriegen. Und deswegen glaube ich, Tennessee ist hier ein ganz, ganz guter Tipp. Gut, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wünschen wir euch ganz herzlich viel Spaß am Wochenende. Hoffentlich gewinnt euer Team. Es sei denn, ihr gehört zu den Rivalen der Broncos. Dann gönne ich euch das natürlich nicht. Wir wünschen euch, wie gesagt, viel Spaß beim NFL-Gucken. Genau. Habt ein schönes Wochenende sonst. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Follow da. Schaut gerne auch bei unserem Social vorbei. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr dann auch über die Wochen-Awards abstimmen. Und ich würde sagen, Finn, wenn du nichts mehr hast, können wir das hier an der Stelle beenden.
So machen wir's.
Jawohl, dann, das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot four times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.